Also, ihr Lieben, ich habe vor, dass ich zwar ein paar grundsätzliche Sachen sage, vielleicht so bis halb, zum Thema Frau sein und Mutter sein, aber ich würde gerne die letzte halbe Stunde dazu verwenden, drei Fallbeispiele aus der Bibel zu nehmen, die eine deutliche Sprache reden und die auch Überzeugungskraft haben. Also natürlich hat immer die Bibel Überzeugungskraft, aber weil die auch Dinge sehr plastisch machen. Also wenn ich die Männer nochmal zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, Väter und Männer, dann lädt Gott uns dazu ein oder er legt einen Schwerpunkt auf die Frage, sind wir bereit, eine Verantwortung im Leben zu übernehmen, grundsätzlich. Also in dem Moment, wo wir heiraten, übernehme ich Verantwortung als Mann für meine Frau, dass es ihr gut geht und wenn Gott mich besucht und mich fragt, wie es meiner Frau geht, dass ich ihm eine Antwort geben kann. Wenn Gott uns dann darüber hinaus noch Kinder schenkt, muss ich Verantwortung übernehmen für meine Kinder. Und Verantwortung übernehmen bedeutet, irgendwie hellwach zu sein und zu sehen, was eigentlich passiert. Und wenn ich Verantwortung für meine Frau übernehmen will, die jetzt leider heute nicht da ist, ich würde euch das so zutiefst wünschen, sie auch zu interviewen, wobei sie das nicht mag, dann bedeutet das, auf eine Entdeckungsreise zu gehen und überhaupt anzufangen, seine Frau zu verstehen. Und ich glaube, das hat jeder Mann, der hier verheiratet ist, verstanden, dass die Frau anders ist. Und da rede ich überhaupt nicht über unseren Körper, sondern ich rede um unsere Persönlichkeitsbeschaffenheit. Das ist der Punkt, der mich bei Männern sehr bewegt und wo ich auch Klartext rede und den Männern auch mal auf die Füße trete. Und wenn ich erlebe in Ehen, dass die Männer ein Schatten ihrer selbst sind und auch von ihrem Eheleben und ihrem Familienleben nicht so viel mitkriegen, dann ist es so eine Freude von mir, sie irgendwie nicht wach zu küssen, aber wach zu treten. Wenn wir jetzt zu den Frauen kommen, dann würde ich mein Kernanliegen gleich zu Anfang beschreiben und das versuchen mit der Bibel zu unterlegen. Und wir reden heute über Frau und Mutter. Da habe ich den Wunsch an euch Mütter, dass ihr euch genauso mit eurer Rolle als Mutter anfreundet, wie ich von den Vätern erwarte und verlange, dass sie sich mit ihrer Rolle als Väter anfreunden. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr heute hier rausgeht, solltet ihr Mütter sein, dass ihr einfach stolz nach Hause geht. Weil ihr wisst, wir sind Mutter. Und Mutter ist nicht irgendwie ein Drecksbegriff oder jemand, der verachtet irgendwo mit der Kette am Herd festgenagelt ist, sondern Mutter ist eine würdevolle Beschreibung deiner Tätigkeit als Frau, indem Gott dir ein kleines Kind in die Hand gibst und du kannst dieses Kind betreuen, du begleitest sein Großwerden und wenn es fertig ist, dann übergibst du Gott dein Ergebnis und du sagst, und vielleicht können wir nochmal zusammen Lukas 1 lesen, das ist ja wirklich ein sehr starker und cooler Ausdruck, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zuzubereiten. Also wir übergeben dem Herrn keine Schlaftabletten, sondern ein zugerüstetes Volk. Wir versuchen, unsere Kinder zuzurüsten, ihnen Rüstung zu geben. Da könnt ihr ruhig an die Waffenrüstung denken. Und wenn wir ein zugerüstetes Volk sind, dann ist das ein Volk, wo wir im Wesentlichen, oder wo du als Mutter den weitaus größten Anteil daran hast, dass deine Kinder für den Herrn brauchbar sein dürfen. Ich kann euch überhaupt nicht beschreiben, was das für mich als Vater bedeutete, als ich vor vielen Jahren das erste Mal in einer Gemeinde saß und mir eine Predigt meines Sohnes angehört habe. Der konnte mich die ganze Zeit nicht angucken, das ist auch okay. Aber also was in mir da alles vorgegangen ist, war eigentlich zu 99%, dass ich gesagt habe, dass der jetzt da vorne steht und predigt. Und die war gar nicht schlecht, ich habe mich gefreut drüber. Man ist ja als Vater immer noch so kritisch, weil man denkt, ja, die Kinder, ob die das so gut können wie der Vater. Das ist natürlich ein völlig bekloppter Gedanke, ja, aber. Und dann wusste ich, ja, da höre ich Sätze von meinem Sohn, die hat er von meiner Frau. die hat er nicht von mir, die hat er von meiner Frau. Und das hat mich so gefreut. Und das habe ich hinterher auch meiner Frau gesagt. Ich sage, Ute, das war eigentlich deine verkappte Predigt von einem Mann gehalten. Das wollte sie natürlich überhaupt nicht hören. Aber, und ich fand es einfach so schön. Ja, wir dürfen Gott ein zugerüstetes Volk übergeben. Und ich möchte gerne, dass ihr auch mit Freuden eure Rolle als Mutter annehmt und nicht als Mutter in einem Punkt versagt, indem ihr eure Kinder mit 2 Jahren in eine Kinderverwahranstalt steckt und wieder auf Arbeit rennt, weil ihr denkt, das ist eure Bestimmung. Und ich sage dir, wenn du Mutter bist, dass es nicht deine Bestimmung ist. Punkt. Warum gibt dir Gott sonst ein Kind in den Arm und in die Hand und möchte gern, dass du dieses Kind für ihn großziehst? Und deswegen werbe ich sehr dafür, mit herzlichen Worten dein Muttersein ernst zu nehmen. Jetzt, bevor ich auf die Mutter komme, kommen wir noch mal ein paar Gedanken zur Frau. Sie ist von Gott gegeben. Wie komme ich darauf? Das steht in der Bibel, und zwar in 1. Mose 3, Vers 12. Und der Mensch sprach: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Das war Adam klar. Seine Frau hat er von Gott bekommen. Also ich habe meine Frau nicht bekommen, weil ich so pfiffig bin oder weil ich sie irgendwann in einer schwachen Stunde überredet habe. Sie hat sich echt die Frechheit rausgenommen, einen ganzen Tag zu überlegen, ob sie Ja sagt. Ich habe gedacht, sie sagt nach 5 Minuten Ja. Sagt, ja, kannst morgen nochmal anrufen. Tschack. Dachte ich, das gibt's ja wohl nicht. Und hinterher brauchte ich nicht sehr lange, bis mir klar wurde, diese Frau, die ich jetzt habe, ja, ich habe für sie gebetet und Gott hat sie mir gegeben. Und wenn ihr heute die Ute, so heißt sie, fragen würdet, ob sie schon mal darüber nachgedacht hätte, sich von ihrem Mann zu trennen, also wenn man über so einen, da geht ja alle Fragen durch, dann würde sie sagen, sie wäre noch nie auf diesen Gedanken gekommen, weil ihr einfach klar ist, dass auch ihr Mann ihr von Gott gegeben wurde. Also manchmal hilft es, wenn man pragmatisch denkt und nicht so kompliziert ist. Ja? Und unserer Ehe gibt es eine unglaubliche Festigkeit, dass wir alle beide einfach wissen dürfen, Gott hat uns einander geschenkt. Was kann denn eine Ehe sicherer und besser machen? Also natürlich, Kevin, bist du irgendwann mal auf Suche gegangen und hast du gedacht, so eine Riesenfamilie muss auch noch eine für mich abfallen. Ja? Und das hat ja auch geklappt. Aber immer triffst du nicht auf so eine Ansammlung von netten Mädchen, ja, und dann, nein, komm, Spaß muss sein. Es ist eine Frau, die Gott mir gegeben hat. Und das adelt sie doch, oder? Ich hatte mal einen berühmten Kontakt früher zu einem englischen Schriftsteller und der hat mir mal irgendwann ein Buch von sich gegeben, hat das persönlich signiert, das war noch zu DDR-Zeiten, das habe ich nur mit Handschuhen angefasst, das Buch, ja, weil ich wusste, von wem das Buch kommt. Und bitte übertrag diesen Gedanken auf deine Frau, wenn du jetzt Mann bist, hat Gott dir gegeben. Sie ist von Gott gegeben. Dann sagt Gott in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch sei, ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Und da besteht die Gefahr, dass wir irgendwie auf die falsche Straße geraten, indem wir unsere Frau als einen Hausschuhhalter betrachten oder irgendwie auf die Idee kommen, so für Hilfsleistung ist sie eigentlich ganz gut. Dann müssen wir wirklich ordentlich die Bibel lesen und ich empfehle euch mit mir, Psalm 46 aufzuschlagen. Und da gibt es eine Antwort von Gott, was Hilfe eigentlich bedeutet. Und dort steht im Psalm 46, Vers 1, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsal. Dort steht genau dasselbe Wort wie in 1. Mose 2, Vers 18, eine Hilfe. Und Gott ist bestimmt nicht dafür da, uns die Hausschuhe abends hinzustellen, sondern Gott ist eine Hilfe, die wir nötig und dringend brauchen, weil wir alleine unseren Job nicht machen könnten. Das ist der Punkt. Das heißt, der Adam, der läuft da in dem Garten rum und der sieht die ganzen Pärchen da und ich meine, Gott ist ja irgendwie auch so humorvoll, ja? Der sagt, ich werde den Typen jetzt ein Pärchen Elefanten schicken und dann kommt wieder ein Pärchen Giraffen. Und beim 10. Pärchen wird er schon irgendwie merken, dass mit ihm was nicht stimmt, weil der da alleine durch die Gegend rennt. Ja? Und dann wurde ihm klar, dass er alleine nicht komplett ist. Wir sind, also ich rede jetzt nicht über erfülltes Single-Sein. Ja? Bitte blendet das aus, das wäre dann mal in 3 Jahren dran oder so. Aber heute wage ich zu sagen, wir sind als Männer, wenn wir alleine sind, und auch du als Frau, du bist einfach nicht komplett, wenn du nicht in einer Beziehung leben kannst, nach einem biblischen Vorbild in einer Ehe. Also Gott komplettiert uns einfach. Und in der Hinsicht ist auch eine Frau eine Hilfe. Und ich habe gestern schon erzählt, dass wir im Lauf unserer Ehe ganz unterschiedliche Aufgaben bekommen haben von Gott, und keine dieser Aufgaben hätte ich tun können ohne meine Frau. Es ginge einfach nicht. Kennt jemand russische Matroschkas? Schon mal gesehen? Das sind so Puppen, die nimmst du auseinander, ja? Und dann kommt immer eine kleinere, noch eine kleinere. Und so kommt mir manchmal meine Frau vor. Also nicht, dass die jetzt immer dicker wird, sondern jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe und erlebe irgendwas, dann packe ich meine Frau und denke, hey, das kann sie ja auch. Und wenn ich, also sie war 19, wo wir geheiratet haben, und ich war 26, und wenn ich ihr in einer lauen Nacht erzählt hätte, sie würde irgendwann mal auf einer Halbinsel wohnen und jedes Jahr für 3.500 Leute kochen, da hätte sie wahrscheinlich Juhu geschrien. Und ich sage, zwischendurch kriegst du auch noch 6 Kinder. Also du kommst vor Danken gar nicht mehr. Also die Erde gesagt, komm Klaus, du bist verrückt. Also als wir verlobt waren, haben wir uns wirklich mal abgecheckt, ob wir uns mit Kindern anfreunden könnten. Also sie konnte sich 3 Kinder gut vorstellen, ich auch, und das ist dann auch passiert. Also erst haben wir ihre gekriegt, dann meine. Und also Reiherhals, wenn ihr uns mal besuchen solltet, ich zeige euch das Freizeitgelände, das, was daraus geworden ist. Und jede Frau, die hier sitzt, die weiß ganz genau, ein Mann alleine könnte so eine Arbeit nicht tun. Aber nicht nur wegen der Arbeit, die dort passiert, sondern auch wegen der Inspiration, die von meiner Frau ausging auf die Menschen, die uns besucht haben. Sie ist stocknüchtern, sie ist ehrlich, sie ist liebevoll. Und wenn abends um 22:30 jemand anruft und sagt, ich stehe im Stau, ich komme erst nachts 1:30, dann sage ich, wir gehen jetzt ins Bett. Und meine Frau sagt, nein, ich bleibe auf und mache ihm noch ein Rührei. Ich sage, Ute, bitte, wenn du das so weitermachen willst, dann bist du mit 56, drehst du durch. Und diesen Mann, der damals dieses Rührei gekriegt hat, nachts 1:30, der kam jetzt 10 Jahre später wieder und er sagt, Klaus, ich muss dir mal was erzählen. Ich muss dir eine Geschichte vom Rührei erzählen. Ich sage, die brauchst du mir nicht erzählen. Die hat bei uns zu einer großen Ehekrise geführt. Das ist meine Frau. Sie sagt, der Letzte, der hier kommt, der kriegt dir noch ein Rührei. Und das hat den Leuten, die dann kamen, sehr, sehr viel bedeutet. Und in der Hinsicht ist meine Frau mir eine Hilfe, bis heute. Dann sagt Gott sogar noch, die ihm entspricht, die auf den anderen ausgerichtet ist. Sie ist eine Genossin nach Malachi 2, mit der wir feierlich verbunden sind. Das finde ich so schön, oder? Habt ihr das schon mal gelesen? Malachi 2? Also was Genossen sind, das wissen wir aus der DDR. Und Genosse bedeutet ja sowohl in der DDR als auch in der Bibel Teilhaberschaft. Ja? Das ist Genossenschaft. Bei euch gibt es doch auch Wohnungsgenossenschaften, oder? Da zahlst du deinen Obolus ein und bist ein Teil vom Ganzen. Es gibt Genossenschaftsbanken, ja? Volksbank, Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank. Zahlst du ein, bist ein Teil von der Bank. Und in dem Moment, wo ich meine Frau heirate, ist sie meine Genossin. Das heißt, sie ist ein Teil von mir. Also noch, dass sie jetzt nicht dabei ist, war ihre freie Entscheidung. Aber normalerweise könnt ihr mich nicht alleine einladen, weil ja, sie ist einfach dabei. Eine Genossin, mit der wir feierlich verbunden sind. Malachi 2, Vers 14. Weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Genossin und das Weib oder die Frau deines Bundes ist. Und bei mir steht in der Fußnote, mit der du dich feierlich verbunden hast. Wir feiern immer noch unseren Verlobungstag, 20. Januar. Und wenn ich es schaffe, also ja doch, wir machen das schon, dann fahren wir zusammen ein Konzert. Wir lieben beide Musik und ja, dann fahren wir nach Berlin, sonst haben wir mit Berlin nichts zu tun. Weil wir wollen diesen Tag einfach nicht vergessen. Das war der Tag, an dem wir die Weichen unseres Lebens gestellt haben. Als letztes, sie ist ihrem Mann untergeordnet Da haben wir gestern schon zu Hause ein paar Gedanken ausgetauscht. Die Bibel, damit hat auch der Benny gestern begonnen, sagt deutlich, dass der Mann das Haupt seiner Frau ist und dass die Frau ihm untergeordnet ist. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Erklärungsbedarf haben, was das wirklich bedeutet. Also es bedeutet auf keinen Fall das Gegenteil, ja. Also manche sagen, ja, da steht in der Bibel, die Frau ist, aber das bedeutet das ja gar nicht. Doch, es bedeutet das. Es bedeutet das genau das. Aber trotzdem müssen wir erklären und verstehen, was das in unserem Leben bedeutet. Und ich habe versucht, das nochmal aufzuschreiben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade kommt. Ich komme wieder darauf zurück, ich verspreche es euch. Ja, wir machen erstmal die Hilfe. Die Hilfe bedeutet eine dienende Haltung, eine Unterstützung, eine Ergänzung. Das hebräische Wort kommt auch vor in Eliezer, Gott ist Hilfe. Oder dann eben Esa, bis sie hat Gott geholfen, auch im Psalm 46. Was noch interessant ist, die Frau wurde aus der Rippe, oder besser gesagt, aus der Seite gebildet, nicht aus dem Kopf und auch nicht aus dem Fuß. Und was uns Männer noch etwas demütig machen sollte, das habe ich hier nicht aufgeschrieben, der Mann ist aus Dreck gemacht, aber die Frau ist wenigstens aus organischer Masse gemacht. Ja. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also der Mann wurde aus dem Staub gemacht, aber die Frau wurde aus der Seite gemacht. Ich will da nicht zu viel reinlegen, aber manchmal habe ich den Eindruck, wir sind emotional eher dem Staub angesiedelt als Männer, während Frauen emotional eher lebendiger Masse angesiedelt sind. Und sie ist ihm entsprechend. Gott als Schöpfer weiß, was uns fehlt oder zur Ergänzung wichtig ist. Und wenn man von dem Menschen als Krone der Schöpfung redet, müsste man streng genommen davon reden, dass die Frau die Krone der Schöpfung ist. Also den Mann gab es lange. Und dann hat Gott in einem weiteren Schöpfungsakt die Frau geschaffen. Also es ist euch bekannt, wie das da abgelaufen ist in Eden, ja? Nur mal als Gedankenanstoß. Genau, das habe ich da oben geschrieben. Adam wurde aus Staub gebildet, Eva wurde aus Lebendem geschaffen. Danach wurde sie zu dem Menschen gebracht. Und Ed Wied, der hat ein Buch geschrieben, Lieben ist Leben. Das gab es 15 Jahre lang nicht auf dem deutschen Buchmarkt und es wird es ab Juli diesen Jahres wieder geben. Aus meiner Sicht eines der besten Ehebücher. Wir werden es rausbringen im Daniel Verlag. Ihr könnt euch darauf freuen. Der schreibt in seinem Buch, wer sich weigert, die elementaren Unterschiede zwischen Mann und Frau positiv anzuerkennen, wird an dem göttlichen Segen der Ehe vorbeigehen. Das habe ich gestern auch schon erwähnt, dass wir uns lieber darüber freuen sollten, dass wir so unterschiedlich sind und dass wir uns nicht ärgern sollten. Und das bitte ich auch die lieben Frauen, die hier sind, mit ihren Männern genauso zu verfahren. Ich glaube, dass ihr euch bestimmt manchmal ärgern werdet, dass die Männer so sind, wie sie sind. Also wenn sie wirklich Unarten haben, dann schickt sie zu mir. Aber wenn sie nur normale Männer sind, dann lebt einfach damit, dass euer Mann anders ist. Denn euer Mann muss auch damit leben, dass ihr völlig anders seid. Nur man sollte nicht so viel positive Energie da rein verschwenden, sich über die Unterschiede zu ärgern. Sondern man könnte sich auch darüber freuen. Ich sage jetzt nichts über Elena und ihren Mann, weil ich habe ihn noch gar nicht kennengelernt. Aber ich habe schon so vieles gehört. Jetzt kommen wir zur Unterordnung. Unterordnung bedeutet im Wesentlichen, dass wir eine unterschiedliche Verantwortlichkeit wahrnehmen. Also Unterordnung berührt, das muss ich eigentlich gar nicht laut sagen hier in dem Rahmen, überhaupt nicht die Wertigkeit. Das ist bitte klar, ja? Es könnte höchstens sein, dass wir Männer so unterschwellig den Gedanken haben, dass wir uns ein bisschen wie Könige fühlen und unsere Frau wirklich minderwertig behandeln. Das kann und darf nicht sein. Und dafür ist vielleicht auch so eine Stunde gut, dass wir uns als Männer fragen, wie begegne ich eigentlich meiner Frau? Also ist es mir klar, dass sie dass sie sich grundsätzlich unterordnen soll, dass ich minderwertig über sie denke? Und ich glaube, dass die Gefahr vorhanden ist und das kann und darf in keinem Fall der Fall sein. Das will ich mal jetzt in Klammern sagen. Wir arbeiten zusammen und wir bilden keine Konkurrenz. Aber wir haben unterschiedliche Verantwortungen. Bei Abraham und Sarah sieht man das sehr gut, dass der Abraham die Entscheidung trifft, in ein anderes Land zu gehen. Natürlich geht seine Frau mit. Natürlich werden sie miteinander geredet haben. Und dann kommt irgendwann der Vers in 1. Mose 21, dass Gott zu Abraham sagt, was immer Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Und es ist auch irgendwie völlig logisch, dass ich zu Hause mit meiner Frau kommuniziere. Und wenn wir schwierige Entscheidungen treffen müssen, dann reden wir darüber. Und wir wägen ab. Wir beten zusammen darüber. Und ich wäre doch mit dem Klammersack gepudert, wenn ich nicht meine Frau frage, solange wir in so einem Entscheidungsprozess sind, was sind deine Gedanken, was denkst du eigentlich? Und manchmal war es bei uns so, dass, ja, das muss ich jetzt vorsichtig ausdrücken, dass mir Dinge eher klar waren und meine Frau hatte überhaupt kein Problem, das zu akzeptieren und anzunehmen. Sagt, ja, dann machen wir das so. Also nicht, dass es ihr egal war, aber sie hatte keinen Grund, jetzt dagegen zu protestieren. Aber manchmal war ich mir sehr, sehr unsicher, wie wir verfahren sollten, was sollten wir tun. Und dann kommt meine Frau manchmal von der anderen Ecke in den Raum und hat einen völlig anderen Gedanken. Das ist so Crossover. Daran habe ich nicht gedacht. Und ich war froh darüber und ich habe sofort gemerkt, ja, das ist die Lösung. Und dann müssen wir als Männer nicht immer denken, wir haben jetzt eine Niederlage eingefahren, weil unsere Frau uns mal auf die Sprünge geholfen hat, sondern dann können wir dankbar sein, dass wir einander haben und auch einander Dinge erwägen können. Aber meine Frau genießt es zunehmend, in puncto Verantwortung, sich in einem Bereich zu finden, wo sie sich schon mal genüsslich zurücklehnt und sagt, Klaus, das ist deine Kiste, das musst du wissen. Das kann ich dir nicht abnehmen. Und ich werde mich damit nicht belasten. Die Verantwortung musst du wahrnehmen. Und das finde ich schon immer eine Nummer, wo ich mir sage, das finde ich aber jetzt ärgerlich. Dann würde ich gerne den Hahn umdrehen und noch, wir wollten noch nie zu einer Geschlechtsumwandlung gehen, aber dass man irgendwie sagt, nein, das, ach ja, stimmt, ich soll das jetzt machen. Ich soll die Entscheidung treffen, ich werde sie treffen. Als wir vor 4 Jahren, also da habe ich diesen Vers gelesen, in Sprüche 31, Vers 8, da steht, tue deinen Mund auf für den Stummen, für die Rechtssache aller Unglücklichen oder Kinder des Dahinschwindens. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder ob euch das so geht. Ihr lest die Bibel, ihr lest die so runter, ja, Kapitel ist heute dran. Aber ich erlebe immer wieder, dass ich Bibel lese und ich bleibe bei Versen hängen. Also ich kann einfach nicht weiterlesen. Und ich denke, stopp, was war denn das jetzt? Und als ich den Vers gelesen habe, ich dachte, das ist ja eine, wie nennt man das auf Deutsch? Gibt es hier einen Deutschlehrer? Eine Aufforderungsform, ein Konjunktiv, oder? Imperativ. Benni, Sahne. Imperativ. Also das ist eine Aufforderung, da musst du nicht diskutieren. Also Gott sagt, tue deinen Mund auf für die Stummen. Habe ich gelesen, kriegte Bluthochdruck, konnte nicht weiterlesen. Also mein Arbeitszimmer ist oben, meine Frau sitzt unten, ich lese oben, sie liest unten. Ich bin runtergerannt zu ihr, ich sage, Ute, ich habe den Vers gelesen. Was machen wir denn jetzt? Sagt sie, das Beste ist, wenn du das machst, was da steht. Habe ich mal von dir gehört. Ja, danke. So was Blödes. Am besten ist, du machst es, was da steht. Und wir hatten ein Erlebnis als Ehepaar, da waren wir 3 Jahre verheiratet, wir gehen abends ins Bett und ich hatte neben meinem Bett so einen Radiowecker stehen, die gab es früher. Schiebeschalter, ganz nach links war aus, Mitte war Radio, rechts war Wecker. Kennst du? Nee, ihr habt Handy bei euch liegen, ja. Na jedenfalls, ich lege mich ins Bett, Schiebeschalter auf Wecker, mache den zu weit, schalte auf Radio. Plötzlich geht das Radio an. Und dann kommt eine Stimme aus dem Radio, da ist eine Frau am Telefon, die hat abgetrieben und die erzählt der Radiotante, dass sie Schuldgefühle hat und dass sie nicht weiß, wohin damit. Und wir dachten, wir wollten eigentlich schlafen. Und dann saßen wir alle beide im Bett und dann ging die Sendung eine halbe Stunde. Eine Frau nach der anderen rief an, hat sich ausgekotzt, dass sie nicht weiß, was sie machen soll. Und dann war es 11:30 und dann sagt meine Frau zu mir, na Klaus, geh runter ans Telefon, ruf da an, das ist eine öffentliche Sendung, kann jeder anrufen. Ich sage, ich habe nicht abgetrieben. Er sagte, du hast nicht abgetrieben, aber du hast die Lösung für die Frauen. Die brauchen das Kreuz. Na, ich runter. Natürlich habe ich gemacht, was Sarah sagt. Angerufen, durchgekommen, so eine Vorzimmerdame. Was wollen Sie hier? Ich sage, ich bin hier auf der Sendung, ich habe abgetrieben und ich möchte auch was sagen. Ich habe die Frauen zugehört, ich habe eine Lösung für die Frauen. Da sagt die Frau zu mir, es war 23:30, die Sendung ging immer von 10 bis 12. Also manchmal war das Thema, ich bin Boxer oder ich bin Eiskunstläufer und an dem Abend war eben, ich habe abgetrieben. Da sagt die Frau zu mir, Herr, wie heißen Sie nochmal, Günschel? Soll ich Ihnen sagen, was hier los ist? Hier ist die Hölle los. Ja, ich sage, bei dem Thema ist auch die Hölle los. Wir haben so viele Frauen angerufen, dass wir eine Sendung machen könnten bis 16:30. Also sie kommen nicht mehr dran. Und dann hat die aufgelegt. Und das hat uns 30 Jahre in unserer Ehe begleitet. Immer wieder der Gedanke, wie kann es sein, dass ich in einem Volk lebe, wo alle 5 Minuten ein Kind getötet wird. Dann hatten wir andere Aufgaben. Da haben wir unsere Kinder gekriegt, da habe ich den Reiherhals gegründet, Verlag gegründet. Unser Leben war immer auf der Überholspur. Und jetzt plötzlich wird es ruhiger um uns und ich habe meine ersten Bäumchen gepflanzt in meinem Garten und ich denke, jetzt wird der Klaus ruhiger. Dann lese ich diesen Vers. Tue deinen Mund auf für den Stumm. Und da war ich so froh, dass ich zu meiner Frau gehen konnte. Ich sage, Ute, was machen wir jetzt? Und dann hat sie gesagt, Klaus, du machst so oft deinen Mund auf, dann mach ihn doch mal auf für die Stummen. Und dann habe ich irgendwo in der Predigt mal 10 Minuten was zum Thema Abtreibung gesagt. Diese Predigt wurde aufgenommen, ins Internet gestellt. Und 4 Wochen später bekomme ich einen anonymen Brief mit Schreibmaschine geschrieben, wo eine Person mir schreibt, ich soll ein Haus bauen für Schwangere in Not, an bei 100 Euro als Startkapital. Lagen 250-Euro-Scheine bei. Habe ich gedacht, es wird ein kleines Haus. Bin auch wieder zu meiner Frau, habe ihr alles hingelegt, sage, hier ist der Brief, hier ist das Geld. Was machen wir jetzt? Ja, sagt sie, Klaus, was willst du immer nur von mir? Lass uns beten. Wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben wir 18 Monate immer am letzten des Monats einen anonymen Brief gekriegt. Dann lagen jedes Mal 100 Euro drin und immer ein Stempel mit 5 Brote und 2 Fische. Und da habe ich gedacht, wie viel Hornhaut habe ich eigentlich auf dem Herzen, bis ich kapiere, was Gott eigentlich von mir will. Warum beauftragt er eine fremde Person, mir 18 Briefe zu schicken, die mir immer das Geld schicken? Und dann haben wir gesagt, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, haben ein Gebetstreffen organisiert auf dem Reiherhals. Da kamen 40 Leute und wir haben einfach unsere Not mal einen ganzen Tag vor Gott gelegt. Habt ihr schon mal sowas gemacht? Ey, es ist so befreiend. Und als wir fertig waren mit Beten, von 10 bis 16 Uhr gebetet, steht einer auf von den 40 und er sagt, Leute, heute ist mir klar geworden, was ich tun soll. Ich bete seit Jahren um ein Grundstück am Rand von Berlin. Wir werden das jetzt kaufen. Und die haben das gekauft, da ist ein Lebenshaus entstanden, das sind 2 Wohnungen und da können jetzt Schwangere in Not einziehen. Wir haben einen Verein gegründet, der heißt Wähle das Leben. Und wir wollen einfach eine Stimme für die Stummen sein. Und wenn ihr Platz auf eurer Gebetsliste habt, dann betet einfach dafür, weil ganz vieles ist noch offen, wie es weitergeht. Aber es macht mir einfach so eine Freude, wenn man so Dinge erlebt, wenn ich meine Frau nicht hätte, mit der ich reden kann und die mir im richtigen Moment den richtigen Rat gibt, dann würde ich manchmal völlig in die falsche Richtung schießen. Das meine ich damit. Wir haben unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und Abraham und Sarah waren sich in der Hinsicht wirklich eine große Hilfe und ein großes Vorbild. Jetzt überspringe ich mal irgendwas und ich komme zu den Müttern. Das ist ja eigentlich mein Thema. Wahre Helden, die Mütter. In 2. Mose 2, Vers 9 steht, nimm dieses Kind und säuge es mir und ich werde dir deinen Lohn geben. Das heißt also, wir machen unseren Job für Gott und für niemand anderes. Und Gott hat auch noch die Vergütung übernommen. Und die Frage, die ich euch gerne stellen würde, ist, ob ihr es wirklich glaubt. Tut es doch für Gott. Wenn du frühst aufstehst als Mutter, mit stolz geschwellter Brust gehst du aus dem Bett, gehst ins Bad, schiebst die Zähne rein und dann geht das... Nein, das macht ihr noch nicht. Und dann geht das Leben los. Ja? Und dann weißt du genau, ich bin hier nicht das Aschenputtel, sondern ich bin... eine geadelte Person, die mit Kindern zu tun hat und ich werde diese Kinder für Gott erziehen und ihm ein gerüstetes Volk zuführen. Und meine Frau erlebt heute genau diesen Status. Meine Frau hat 6 Kinder großgezogen und durch Gottes Güte durften sie sich bekehren. Die kann sich zurücklehnen und kann sagen, meine Armee ist fertig, ich habe sie Gott überzogen. Jetzt hat sie noch ein Riesenprojekt vor sich, sie muss noch ihren Mann erziehen. Nein, nein, der ist auch willig, aber kompliziert. Und mein Wunsch ist, warum ich auch heute Abend das wirklich gerne an euch weitergebe, ist, seid einfach in Frieden mit eurem Job als Mutter. Ich weiß genau, dass alle Social Media Kanäle euch genau das Gegenteil erzählen. Die lachen euch aus, die sagen, ihr müsst arbeiten gehen. Oder Kind sein und arbeiten müsst ihr zusammenfassen. Ein Kind kostet 120.000 Euro. Ja, meine Güte, ist mir doch sowas von egal. Also wenn Gott sagt, säuge bitte das Kind und zieh es groß für mich und ich werde dir deinen Lohn geben, dann kann man doch nur sagen, Gott, preis den Herrn, aber Gott lügt doch nicht. Gott lügt doch nicht ansatzweise. Er wird den Lohn geben. Er hat meiner Frau schon ihren Lohn gegeben. Und meine Frau wird auch noch in der Ewigkeit einen Lohn dafür bekommen. Ich bin fest davon überzeugt. Und wir werden manchmal überrascht sein, wie Gott die Mütter im Himmel empfängt. Und ich möchte jetzt zu dem ersten Beispiel aus der Schrift kommen. Euch wirklich nur, weil wir nicht viel Zeit haben, mit euch streifschussmäßig das durchnehmen. Und das erste Beispiel steht in 2. Mose 1. Das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Es beginnt mit Gottes Schöpfungshandeln und es endet mit einem Sarg, mit dem Sarg Josefs. Das zweite Buch Mose beginnt mit einem Volk in Knechtschaft und endet damit, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbart in seiner Wohnung, in 2. Mose 40, Vers 34. Und das zweite Buch Mose beginnt mit 3 Personen, Pharao und 2 Frauen. Und dreimal dürft ihr raten, von wem die Namen mitgeteilt werden. Der Name vom Pharao steht nicht in der Bibel, weil das doch einfach mal keinen interessiert. Aber da springen 2 Frauen rum und das waren auch noch Hebammen. Und die Namen von denen sind uns bekannt, nämlich Schifra und Pua. Und an alle Frauen, die sich gerade überlegen, ob sie ihre Fingernägel 10 cm verlängern, wisst ihr, was diese Namen bedeuten? Sie benennen Schönheit und Lieblichkeit. Und ich bitte alle Frauen, pflegt eure natürliche Schönheit und hört auf, eure Lippen aufzuspritzen, eure Fingernägel zu verlängern und alles, was man noch tun kann, um interessanter auszusehen. Und geht vor allen Dingen nicht in den Tattoo-Shop. Gott hat euch schön gemacht, so wie ihr seid und ihr könnt nicht schöner sein. Und Gott hat nicht umsonst diesen beiden Hebammen die Namen gegeben, Schifra und Pua, es waren schöne Frauen. Aber sie waren schön für Gott und sie haben den Mut, Kindern zum Leben zu verhelfen. Und weil sie das tun, auch da kommt Gott wieder mit einer Belohnung. Und die Belohnung lautet im Vers 20, und Gott tat den Hebammen Gutes und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, so machte er ihnen Häuser. In der Fußnote steht Familien. Das heißt also, Gott sorgt in einer Form für die Hebammen, dass sie rententechnisch abgesichert sind. Das steht da drin. Gott sagt, bitte investiere deine Kraft, die du hast, in deine Kinder. Und diese Hebammen, die waren doch knuffig, oder? Also wenn man die auf ihrem Leben mal begleitet, dass die einen Mut hatten. Also als die zum Pharao gerufen wurden, da hätten wir Männer also die Hosen voll gehabt, also bis zum Eichstrich. Ja? Und sie gehen da einfach hin und sagen, ja, das tut uns leid, aber immer wenn wir hinkommen, da haben die schon die Nabelschuhe durchgebissen. Also wir kommen zu spät. Ja? Was für eine Gottesfurcht, was für eine Furchtlosigkeit. Ihnen ist nichts passiert. Sie bekommen noch eine blöde Anweisung am Ende in Vers 22. Jeden Sohn, der geboren wird, sollte in den Strom werfen, jede Tochter aber sollte ihr Leben lassen. Und sie werfen den Mose wirklich in den Strom. Und Gott wacht darüber. Ich werde manchmal gefragt, ob man das überhaupt verantworten kann, dass man Kinder in staatliche Schulen schickt. Also das ist bei uns nicht die Frage, weil bei uns gibt es nur staatliche Schulen, aber bei euch gibt es vielleicht an jeder Ecke eine christliche Schule. Ich glaube, es gibt viele Ströme in dieser Welt, in die wir unsere Kinder werfen müssen. Und trotzdem sagt Gott, du kannst trotzdem noch etwas für dein Kind tun, nämlich bau ihm eine Arche. Und das Körbchen, was Amram und Jochebed gebaut haben für Josef, ist genau dasselbe Wort im Hebräischen wie das Wort für Arche. Es ist genau dasselbe Wort. Du bereitest für dein Kind ein Objekt, in dem es gerettet wird. Und das ist der Glaube. Und wenn du den Glauben in das Herz deines Kindes legen willst, brauchst du die ersten 6 Jahre dafür. Das kannst du nicht in den ersten 6 Wochen machen, sondern du musst dir Zeit nehmen. Und deswegen bitte bleib bei deinem Kind, solange wie es irgendwie geht. Meine Tochter hat Lehramt studiert, Deutsch Musik. Sie hat ihre Bachelorarbeit geschrieben und sie hat über die Bindungstheorie geschrieben. Und dann kam ihr Professor zu ihr und sagte: Frau Günschel, ich werde Ihre Arbeit nicht betreuen, weil ich genau weiß, was bei Ihnen hinten rauskommt. Und dann sagt meine Tochter, genauso mutig wie die Hebamme: Herr Professor, wir sind doch an einer deutschen Universität, oder? Ja, ja, wir forschen doch ergebnisoffen, oder? Ich habe doch Quellenangaben. Ich werde mich nichts anderem bedienen, als was Sie von jedem anderen Studenten erwarten. Und er hat sich trotzdem geweigert. Und da habe ich gesagt: Hanna, geh in den Kampf, bis du ihn niedergekämpft hast. Und der dritte Professor hat zu ihr gesagt: Okay, ich werde Ihre Arbeit betreuen und Sie kriegen von mir eine Liste von 24 Namen, die in der Arbeit nicht auftauchen dürfen. Und das waren alles christliche Kinderpsychologen und Kinderpädagogen. Christa Mewes ist euch vielleicht bekannt und solche Leute. Und da meinte die Hanna zu dem Professor: Die brauche ich überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur mit säkularen Mitteln, ich will wirklich forschen. Also das ist ja eine säkulare Idee, die Bindungstheorie. Und die Bindungstheorie besagt, wenn du ein Kind in den ersten 2 Jahren von seiner Mutter entfernst, schädigst du dein Kind auf irgendeine Art und Weise. Es ist eigentlich Kindesmisshandlung. Also jede Kinderkrippe ist Kindesmisshandlung. Na, wenn man die Forschungsergebnisse zu Rate zieht, die wir heute an den Unis vorliegen haben. Und ich glaube, dass das sehr gut recherchiert ist und dass das auch eine saubere Forschung ist. Nur der Professor, der wusste, das ist eine Christin und die wird das natürlich gnadenlos für ihre Überzeugungen ausnutzen. Ich weiß bis heute nicht, was meine Tochter wirklich vorhatte, aber ich habe ihren Mut bewundert. Und ich gebe das allen zu bedenken, die heute sagen, ich möchte mein Kind so schnell wie möglich loswerden. Tu es bitte nicht. Sondern bau diese Arche, in die du deinen Sohn reinlegen kannst. Und irgendwann kommt der Moment, mit 6 oder mit 7, dann muss dein Kind an eine christliche Schule, an eine staatliche Schule. Und dann ist es gut, wenn es in so einem Körbchen schwimmt und geschützt ist. Diese beiden Frauen machen mir eine große Freude. Und ich weiß nicht, habt ihr euch auch schon eine Liste gemacht, wenn wir in den Himmel kommen, wenn ihr alles begrüßen wollt, so die Reihenfolge? Also ich gehe zuerst zu Bach. Das ist ganz, also der Herr natürlich, ja, ganz klar. Aber ja, ich meine, dann schwirren wir im Himmel rum und können Leute treffen. Und wir werden auch alttestamentliche Gläubige treffen. Aber ich glaube, wenn ich Schifra und Pua treffe, die werden immer noch Schönheitsglanzsterne sein im Himmel. Also vor denen werde ich stramm stehen und mich tief verneigen und sagen: Liebe Leute, über euch habe ich oft gesprochen und oft nachgedacht. Und ich bin gespannt, wie sie aussehen. Ich glaube, das sind so wettergegerbte Haudegen, die mir da im Himmel entgegenkommen und sagen: Da, Mensch, Klaus, komm, wir trinken jetzt mal noch eine Fanta zusammen und dann erzählen wir dir mal, wie das genau war bei dem Pharao. Und ich glaube, die Nacht werde ich nicht schlafen. Also diese Frauen haben ja wirklich gelebt, oder? Und sie haben gesagt, wir werden für die Kinder kämpfen. Es ist unser Job, Kindern zum Leben zu verhelfen. Und es geht ja nicht nur bei euch als Mütter darum, dass ihr Kinder organisch bekommt, sondern wenn die Kinder geboren sind, rein biologisch, dann beginnt ja die Arbeit, indem wir gerne möchten, dass unsere Kinder auch geistlich anfangen zu leben. Oder? Wenn das passiert ist, dann hast du deinen Job gemacht als Mutter. Die zweite Frau, auf die ich hinweisen möchte, die steht in 2. Könige. Also ich verspreche euch, dass im 7 wirklich Schluss ist. 2. Könige, 22, Vers 1. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adajas von Botzkat. Also Benjamin ja noch einen komplizierten hebräischen Namen braucht für die nächsten Kinder. Also Jedida würde sich anbieten. Ja. Also wer ein bisschen die Geschichte der Könige kennt, weiß, dass vor Josia Manasse und dann Amon geherrscht haben. Manasse war ein Scheusal von Mann. Er ließ seine Kinder durch das Feuer gehen, er trieb Zauberei, Wahrsagerei, bestellte Totenbeschwörer und Wahrsager. Er tat viel Böses in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Und am Ende steht im Vers 9, aber sie hörten nicht und Manasse verleitete sie, des Bösen mehr zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Das war Manasse. Und dann kommt der Manasse in Bedrängnis, er wird gefangen genommen und dann fängt er an zu winseln und betet zu Gott und dann sagt Gott, hilf mir doch bitte, wenn ich Gott gewesen wäre, dann würde der Mann keine Gnade erfahren haben. Aber Gott erhört ihn, das ist für mich so ein Hammer, und er begnadigt ihn. Also ein böser Mann, der doch noch durch Gottes überreiche Gnade findet. Dann kommt Amon, von dem steht nur Böses. Amon ist der Vater von Josia. Und dann wird Josia geboren. Und der Josia ist hier in der Bibel 8 Jahre. Jetzt können wir uns wahrscheinlich in die orientalen Verhältnisse nicht so richtig reinversetzen. Ich denke schon, dass er Berater hatte, oder? Was denkst du? Dass er als 8-Jähriger königliche Geschäfte versieht, kann man sich nicht vorstellen. Aber meine Frage ist beim Bibellesen immer gewesen, wieso wird Josia das Werkzeug einer beispiellosen Erweckung in Juda? Wieso? Bei dem Vater und bei dem Großvater, also bei uns in der Uckermark, siehst du ganz genau, das sind junge Leute, wir hatten jetzt eine Sitzung zwischen Schulabgängern und einigen Geschäftsleuten, die händeringend Lehrlinge suchen, und da wollte man versuchen, die so ein bisschen zu harmonisieren. Und dann gab es einen Schülersprecher, und der Schülersprecher, der hat, nachdem die Chefs da alle gesagt haben, wir brauchen Leute, die möglichst auch früh aufstehen und auch sich die Zähne putzen, da hat er gesagt, liebe Leute, ich will den hier anwesenden Geschäftsleuten mitteilen, dass ca. 50% der hier anwesenden Jugendlichen nicht vorhaben, sich in Zukunft die Finger dreckig zu machen. Ende der Durchsage. Und dann fragst du dich, Leute, wie wollt ihr denn leben? Also, wenn ihr keine Lehre anfangen wollt. Und da sagen die, wir leben so wie unsere Eltern. Hartz IV und der Tag gehört dir. Also, was soll's, ja? Geh doch nicht arbeiten. Und Josia hätte sagen können, also mein Vater, das war ein Götzendiener, der hatte das größte Bordell hier in der ganzen Stadt. Mein Großvater, das war sowieso der letzte Kunde. Und ich mache genauso weiter. Und was braucht man, um so einen tödlichen Kreislauf zu durchbrechen? Und das beschreibt uns Gott hier. Die Lösung ist für mich Jedida. Jedida heißt Geliebte Gottes. Und diese Frau schafft es, in den Josia einen Glauben zu pflanzen, der das Leben seines Großvaters auslöscht, der das Leben seines Vaters auslöscht und der einen Josia dazu bringt, eine Gottesfurcht zu leben und den Tempel aufzuräumen und wirklich alles umzugraben, was es in Juda umzugraben gab. Dass Gott später gesagt hat, dass Josia wirklich ein auserwähltes Gefäß war. Und ich finde das so bemerkenswert. Wir haben Freunde, ich nenne jetzt keine Namen und ich hoffe, dass die das hier auch nicht sehen werden. Da war eine ähnliche Frau. Ihr Mann war Alkoholiker, sie hatten Kinder. Und es war abzusehen, dass die... ich erzähle das jetzt nicht. Kann man heute Abend erzählen. Ich meine, es gibt so viele Beispiele, wo Frauen in entscheidenden Momenten in ihrer Begabung vor Gott Weichen stellen konnten, dass Dinge sich so gravierend zum Guten verändert haben. Und Jedida ist für mich so ein schönes Vorbild. Eigentlich leben wir heute genau in der Zeit von Josia. Also nicht, dass unsere Großväter alle Götzendiener waren und Wahrsager waren, aber wir leben in einer Welt, wo es eigentlich lichterloh brennt. Und viele Mütter, junge Mütter, fragen sich vielleicht, wie soll ich denn heute überhaupt noch Kinder erziehen? Also irgendwann kommen die an und wollen ihr Handy haben und dann kann ich sowieso nichts mehr machen. Und dann hast du erstmal für 3 Jahre dein Kind verloren. Bei uns wird an der Grundschule ein Wettbewerb durchgeführt, das ist der Möhrenwettbewerb, dass Kinder auf Zeit das Anlegen eines Kondoms trainieren, damit sie da auch gut drin sind. Und dann kommen deine Kinder nach Hause und sagen, ich habe heute beim Möhrenwettbewerb gewonnen. Und wenn du überhaupt nicht das checkst, dann weißt du nicht, was passiert ist. Ja? Und ich habe einen guten Freund, den habe ich neulich besucht, der sah aus, farbverschmiert von oben bis unten. Ich sage, Mensch, Hartmut, was hast du denn gemacht? Sagt er, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich sage, was hast du nicht ausgehalten? Dann sagt er, ich bin heute durch meine Stadt gefahren und da wurden die Werbeplakate neu beklebt. Und da war gerade auch wieder Werbung für Kondome, mach's mit und so, sagt er. Und das ist genau die Strecke, wo meine Kinder mit dem Schulbus zur Schule fahren. Und da habe ich mir einen Eimer genommen und schwarze Farbe und eine große Leiter und bin die ganze Nacht durch die Stadt gegangen, die ganzen Plakate übergemalt und einiges im Gesicht hängen geblieben. Und dann dachte ich, ey, preis den Herrn, oder? Also er hat noch den Mut und nimmt sich die Farbe und fährt da lang und er hat ein sehr zartes Gemüt. Er sagt, Klaus, ich kann es wirklich nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen und ich möchte es meinen Kindern nicht erklären, was auf dem Plakat ist. Ich will es nicht. Verstehst du das? Ja, ich sage, es ist alles gut, beruhige dich wieder, aber ich hätte das nicht gemacht. Und dann möchte ich euch den Mut machen, wie die Jedida einen Weg zu finden, vor Gott eure Kinder für den Herrn zu tun. Es ist möglich, es ist möglich. Und Jedida ist so eine herrliche Frau. Also nach den Hebammen müsst ihr unbedingt im Himmel nach Jedida gucken. Ja? Die muss man auch treffen. Und sagen, Jedida, was war das Geheimnis? Und sie wird sagen, ich habe jeden Tag 70 Minuten für Josia gebetet. Stell dir vor, du würdest alleine nur 15 Minuten beten. Also betet ihr noch, wenn euch eine Sache wichtig ist? Fangen wir wirklich an zu beten? Ist unsere Gebetszeit nicht sehr angefochten, dass der Teufel als erstes uns vom Bibellesen und vom Beten wegbringen will? Und dann hat er alles gewonnen. Aber wenn wir beten, dann bewegen wir den Arm Gottes und dann können wir dafür sorgen, dass unsere 8-jährigen Kinder am Ende Könige werden. Das ist der Punkt. Und damit komme ich zum letzten Beispiel. 4 Minuten. Wir landen wieder in Lukas 1. Lukas 1 ist die Beschreibung vielleicht eines der größten. Es ist die Beschreibung des größten Rettungswerkes, was in der Bibel geschildert wird. Der Messias wird geboren. Und welche Personen begleiten die Geburt des Messias? Es sind Elisabeth und Maria. Es sind 2 Frauen. Ein Mann dümpelte noch darum, das war Zacharias, dem hat Gott gleich den Mund zugemacht. Und von Josef erfahren wir auch nicht viel. Aber wer aktiv war, das war Elisabeth und Maria. Und ich frage mich immer, warum muss denn der arme Zacharias so geschlagen werden von Gott, dass er... Und ich habe manchmal den Eindruck, wir Männer, ich wünsche mir manchmal dieses Wunder, wenn ich YouTube-Videos sehe. Und ich sage mir, möge er doch nur stumm sein. Es ist so viel Schrott und Dummheit, die wir oft von uns geben, dass Gott sich nicht anders helfen kann, als dass er uns die Sprache nimmt. Das wird hier nicht so gewesen sein bei Zacharias, aber bei Zacharias war es einfach ein Hauch von Unglaube. Und Gott sagt, Zacharias, du hast jetzt viel Zeit nachzudenken. In der Zwischenzeit schreibe ich mit 2 Frauen meine Geschichte. Und das war Elisabeth und das war Maria. Und beide haben diesen Lobpreis ausgesprochen. Und erst am Ende von Lukas, dann darf der Zacharias nochmal seinen Mund aufmachen und im Vers 68 bis zum Ende spricht er einen Lobpreis aus über Gott, der ganz, ganz wunderbar ist. Und das ist mir nochmal klar geworden. Also wir sind ja nicht unterwegs mit Marienverehrung und so und ich hoffe, ihr fangt damit auch nicht an, weil die Maria natürlich nur eine normale Frau war. Aber sie war eine besonders begnadete Frau, wie auch Elisabeth begnadet war. Und Maria sagt in Lukas 1, Vers 67, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Und wenn man das immer weiter liest, dann sieht man, dass Maria überhaupt nichts dafür tut, um ihre eigene Ehre zu mehren, sondern sie tut alles dafür, um die Ehre Gottes zu mehren. Aber, ich sage noch einmal, die beiden Personen, die in Lukas 1 aktiv sind und die vor der Geburt des Herrn einen aktiven Part spielen, es sind zwei Frauen. Und überall da, wo in der Vergangenheit das Christentum Einzug gehalten hat, wurde die Frau immer aufgewertet. Sie hat ihre wahre Würde und ihre Persönlichkeits, wie soll man das nennen? Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass man in Deutschland den Islam wieder einführen will, der die Frauen so reduziert auf ein Objekt. Es ist doch schrecklich, oder? Ich frage mich, wo sind die Linken und die Grünen, die da aufschreien müssten? Nein, wir finden das gut. Gott sagt, lies die Bibel und schau dir an, wie ich über Frauen rede und wie ich über Mütter rede. Dann weißt du, wie ich bin. Und das macht mich wieder so froh. Und ich bitte euch, Mütter, die ihr hier seid, nehmt euer Muttersein ernst und seid stolz darauf. Auch wenn ihr immer wieder von außen negativ geprägt sein werdet. Social Media kotzt sich über euch aus. Guckt einfach nicht mehr rein, ja, meldet euch ab oder macht, was Gott will. Aber entdeckt wieder etwas von dem Wert, den Gott euch in dem Moment gibt, wo er euch ein Kind in die Hände gibt. Ein Kind, was wir aufziehen sollen, um Gott ein gerüstetes Volk zu bereiten. Das wäre wirklich mein Wunsch für euch. Amen.